SWR1 Radioreport Recht
mit Bernd Wolf. Billiglohn im Knast, wie deutsche Firmen an Strafgefangenen verdienen. Guten Abend. Mal ehrlich, Gefängnisse sind ein Tabuthema. Menschen, die Böses getan haben und ihre Strafe absitzen, warum soll man sich für die interessieren? Ganz einfache Antwort, weil sie zu unserer Gesellschaft gehören. Anders als viele vielleicht glauben, arbeiten die meisten Gefangenen. Erwerbsarbeit im Gefängnis. Wer verdient daran? Schon mal vorab, deutsche Firmen verdienen daran. Ich habe gesprochen mit Timo Stuckenberg in Berlin. Timo Stuckenberg ist Reporter und weil er immer wieder über den Alltag in den JVA des Landes berichtet, ist er eine Art Gefängnisreporter. Timo Stuckenberg, dürfen oder müssen die Strafgefangenen arbeiten?
Ja, tatsächlich gibt es in vielen Bundesländern einen Arbeitszwang, nicht in allen. In Sachsen gibt es den zum Beispiel nicht, aber in Baden-Württemberg gibt es den. Und das ist auch verfassungsmäßig. Das hat das Bundesverfassungsgericht 1998 bestätigt. Da gab es noch ein paar definitorische Feinheiten, ob es jetzt Arbeitszwang oder Zwangsarbeit ist. Tatsächlich wollen aber viele Gefangene in Haft auch arbeiten. Klar, besser als 23 Stunden am Tag auf der Zelle zu hocken oder eben fernzusehen. Für einige ist es auch eine Resozialisierungsmaßnahme. Sie lernen da eine Tagesstruktur, pünktlich zur Arbeit zu kommen. Andere wiederum machen eine Ausbildung, um bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu haben, wenn sie denn wieder in Freiheit sind.
Das hört sich ja sehr vernünftig an. Ich habe auch gerade noch mal ins Strafvollzugsgesetz reingeschaut. Also die Aufgabe, das Vollzugsziel ist ja tatsächlich, dass die ohne Straftaten dann ein Leben in Freiheit führen sollen. Aber wenn sie arbeiten, was verdienen denn die Gefangenen da?
Ja, das ist auch im Strafvollzugsgesetz der einzelnen Bundesländer festgelegt. Das ist aber überall fast gleich. Und zwar liegt der Stundenlohn zwischen 1 und 3 Euro pro Stunde. Das heißt, wenn ein Gefangener 40 Stunden im Monat arbeitet, hat er am Ende weniger als 500 Euro, kommt ungefähr mit einem Hartz-IV-Satz raus. Sicherungsverwahrte bekommen ein bisschen mehr und dieses Geld, das benutzen die Gefangenen in der Regel, um Schulden abzuzahlen, zum Beispiel Prozesskosten oder Entschädigungszahlungen. Aber wenn sie Kinder haben, müssen sie vielleicht auch Unterhalt zahlen und in Haft selbst müssen sie sich teilweise auch Dinge des täglichen Bedarfs, also Hygieneartikel oder Ähnliches, von diesem Geld, das sie dann dort verdienen, finanzieren.
Und was arbeiten die jetzt und vor allen Dingen, also für wen? Sind das immer gemeinnützige Arbeiten oder wie muss man sich das vorstellen?
Also es gibt verschiedene Arten von Arbeit hinter Gittern. Da gibt es zum einen so eine Art Arbeitstherapie. Das hatte ich eben schon angesprochen. Da geht es darum, Struktur zu lernen. Dann gibt es die Hausarbeiter und die Eigenbetriebe. Also die Hausarbeiter, die verteilen zum Beispiel die Briefe an die Gefangenen, sind also im Haus unterwegs. Die Eigenbetriebe, dazu gehören die Bäckerei, die Wäscherei, die Küche. Also diese Betriebe, die quasi den Gefängnisbetrieb am Laufen halten. Und dann gibt es Ausbildungsmöglichkeiten. Einige machen einen Schulabschluss und dann gibt es die Unternehmerbetriebe. Und die Unternehmerbetriebe, da kommen privatwirtschaftliche Firmen von draußen und lassen im Gefängnis arbeiten. Und teilweise werden in Haft auch, ich würde sagen, systemrelevante Aufgaben vollbracht, besonders jetzt in der Pandemie. Also da wurden unter anderem Trennscheiben für Gerichtssäle hergestellt und die teilweise auch installiert in den Gerichten von Gefangenen. Dann wurden Stoffmasken zum Beispiel für VerwaltungsmitarbeiterInnen hergestellt, damit sozusagen auch die Verwaltung weiter arbeiten kann. Und es gibt eben Firmen und teilweise auch Privatpersonen, die auf die Gefängnisse zukommen und sagen, ich habe hier einen Auftrag, bitte produzieren Sie das für mich, bitte lassen Sie das einpacken, sortieren. Manchmal machen die Gefangenen auch so eine Art Qualitätskontrolle oder reparieren Dinge. Und in Baden-Württemberg sind das ungefähr 260 Unternehmen. In Niedersachsen sind es circa 250 Unternehmen, die in Haft arbeiten lassen.
Für sich arbeiten lassen, das ist ja nun wirklich eine Größenordnung. Ich glaube, die ist nicht sehr bekannt in der Öffentlichkeit. Haben Sie denn für diese Firmen oder Privatpersonen schon mal auch ein Beispiel?
Ja, also es gibt zum Beispiel in Tübingen die Firma Brennenstuhl, die stellt Elektrikprodukte und Elektrotechnik her, also Kabeltrommeln, LED-Strahler, Zeitschaltuhren und auch Apps für sogenannte Smart-Home-Geräte. Und laut Website ist diese Firma in mehr als 100 Ländern aktiv, hat Werke in der Schweiz, in Österreich, in Frankreich und sogar 3 Werke in Tübingen, insgesamt 400 MitarbeiterInnen. Und man würde sagen, dass ist vielleicht so ein typisch baden-württembergischer Hidden Champion.
Und diese Firma lässt im Gefängnis produzieren?
Genau, aber nicht in Baden-Württemberg, jedenfalls nicht soweit ich weiß, sondern in Sachsen-Anhalt. In zwei Gefängnissen, bis vor kurzem waren es sogar drei. Und für 2019 hat der sachsen-anhaltinische Landesbetrieb, der die Arbeit im Gefängnis verwaltet, rund 380.000 Euro Umsatz allein mit der Firma Brennstuhl in einer JVA verzeichnet. Das geht aus einer kleinen Anfrage der Linken hervor. Und man sieht auch, wie viel davon übrig bleibt beim Gefängnis. Nämlich 48% bleiben am Ende als Deckungsbeitrag beim Land. Also es ist ein guter Deal, könnte man sagen. Ich habe natürlich die Firma konfrontiert mit meinen Fragen dazu. Die hat die Firma leider unbeantwortet gelassen.
Okay. Haben Sie noch mehr Firmen? Also für welche Firmen arbeiten Gefangene noch?
Ja, es sind einige auch große Namen bekannt, wie zum Beispiel Volkswagen, Miele, BMW, MTU oder Husqvarna. Das ist der Konzern hinter der Gartenmarke Gardena. Aber die allermeisten Firmen sind tatsächlich nicht bekannt, weil die meisten Justizministerien und Gefängnisse die Namen nicht herausgeben wollen. Ich habe das trotzdem angefragt mit Hilfe des Informationsfreiheitsgesetzes und wollte wissen, wer produziert denn da und zu welchen Konditionen.
Okay, jetzt lassen Sie uns gerade mal kurz über das Informationsfreiheitsgesetz reden. Das ist ja noch nicht so alt. Was ist denn das?
Also das ist ein Gesetz, das es in vielen Bundesländern, leider noch nicht in allen Bundesländern gibt. Das soll für Transparenz in der Verwaltung sorgen. Und das soll so funktionieren, dass alle BürgerInnen Zugang haben erstmal zu allen behördlichen Dokumenten. Dafür gibt es natürlich Einschränkungen, zum Beispiel wenn da Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse betroffen sind oder jetzt im Bereich Justizvollzug, wenn die Sicherheit der Anstalt gefährdet ist. Aktuell hat sogar der Europarat gerügt, dass es zu viele von solchen Einschränkungen gibt und dass die auch zu häufig genutzt werden von den Behörden, die die Dokumente eigentlich rausgeben sollen. Also ich habe insgesamt 60 Anfragen rausgeschickt. Ich habe es eben schon gesagt, wir reden hier über mindestens 500 Unternehmen und bislang habe ich drei geschwärzte Verträge bekommen und einige Namen zugeschickt bekommen. Also wenn man mit dem Informationsfreiheitsgesetz arbeitet, dann muss man auf jeden Fall eine gewisse Leidenschaft für bürokratische Vorgänge mitbringen. Also teilweise über Monate hinweg habe ich mit den Behörden hin und her geschrieben, habe Widersprüche geschickt, natürlich auch per Post und letztlich hat das in den meisten Fällen nichts gebracht. Deswegen verklage ich jetzt zwei Justizministerien darauf, dass sie mir die Informationen auf jeden Fall geben müssen. Das ist das Justizministerium in Baden-Württemberg und das in Rheinland-Pfalz. Und ich mache das natürlich nicht alleine, sondern mit Unterstützung von Frag den Staat. Das ist eine Plattform, auf der man ganz einfach Informationsfreiheitsgesetz-Anfragen abschicken kann und auch verwalten kann. Und die unterstützen mich bei diesen Klagen.
Also Tatsache scheint aber zu sein, dass da eine Mauer des Schweigens sozusagen Ihnen gegenübersteht, was die Gefängnisarbeit betrifft. Und bisher sind Sie noch nicht so weit gekommen. Aber was glauben Sie denn, warum die Gefängnisse sich so sträuben?
Also die Gefängnisse haben, glaube ich, in erster Linie Angst, ihre Auftraggeber zu verlieren. Die meisten Unternehmen, das sagen jedenfalls die Justizministerien und auch die Firma Brennstuhl hat meine Anfragen ja unbeantwortet gelassen. Die wollen gerne in Haft produzieren lassen oder arbeiten lassen, aber das gerne im Stillen tun. Und wenn das bekannt würde, dass die im Gefängnis arbeiten ließen, dann befürchten die sozusagen einen Reputationsverlust. Also die haben Angst vor einem Image-Schaden. Die Gefängnisse selbst haben Angst, die Einnahmen, die sie durch die Aufträge bekommen, zu verlieren. Man muss dazu wissen, Justizvollzug, Strafvollzug ist ein riesiges Verlustgeschäft für den Landeshaushalt. Und dann geht es aber auch darum, dass die Gefängnisse ihren Inhaftierten natürlich Arbeitsmöglichkeiten bieten müssen. Also es geht um Arbeitsplätze. Und wenn es die nicht mehr gibt, dann sagen die Gefängnisse, die Resozialisierung, die über Arbeit funktionieren soll, ist gefährdet. In Baden-Württemberg hatte man noch eine besondere Begründung. Dort sah man nämlich durch die Möglichkeit, dass ich an diese Informationen kommen könnte, eben die Sicherheit der Anstalt gefährdet. Der Gedankengang oder die Argumentation ging so, dass wenn dann die Unternehmen alle abspringen, weil sie nicht mehr im Verborgenen in Haft produzieren lassen können, dann gäbe es keine Beschäftigung mehr, also keine Arbeitsplätze mehr für die Gefangenen. Die wären dann 23 Stunden am Tag in ihrer Zelle eingesperrt. Das führe zu Aggressionen und das wiederum gefährdet die Sicherheit der Anstalt.
Die Unternehmen, Sie haben ja vorhin gesagt, dass das Hunderte von Unternehmen sind, auch große deutsche Unternehmen. Was haben die denn davon, in den Justizvollzugsanstalten Gefangene für sich arbeiten zu lassen?
Also die wenigen Unternehmen, die damit offen umgehen, die stellen den Resozialisierungsgedanken in den Vordergrund. Die sagen, wir helfen den Gefangenen, sich an ein Arbeitsleben draußen zu gewöhnen, was Voraussetzung ist für ein straffreies Leben. Also wir betreiben hier Resozialisierung. Natürlich sparen sich die Unternehmen aber vor allem Kosten. Und der Staat bietet ihnen hier eben eine Möglichkeit, kostengünstig zu produzieren. Teilweise werden denen die Werkshallen gestellt. Und die sächsische Justizministerin, die steht da auch voll dahinter.
Das sind ja auch Unternehmen, die hier ganz klar in der Region angesiedelt ist. Es ist natürlich für den Mittelstand vor Ort natürlich auch eine Möglichkeit, auch vor Ort zu fertigen und eben nicht in andere Länder eben solche Aufgaben auch outzusourcen. Also es ist schon auch hier wieder auch für die sächsische Wirtschaft eine Win-Win-Situation.
Also ein konkretes Beispiel ist zum Beispiel der Waschmaschinenhersteller Miele. Da hat mir ein Pressesprecher gesagt, dass die Produktionskosten ungefähr zwischen dem deutschen Marktpreis und der Produktion im Ausland, also bei einer Verlagerung ins Ausland, liegen würden.
Mal andersrum gefragt, was ist denn problematisch daran, dass Unternehmen im Gefängnis arbeiten lassen für sich?
Also Zwangsarbeit oder Arbeitszwang ist mit Blick auf die deutsche Geschichte natürlich immer ein besonders heikles Geschäftsmodell. Deswegen finde ich, muss man da genau fragen, wer hat davon was? Und wenn wir uns jetzt die Gefängnisse angucken, die betrachten die Arbeit als Beschäftigung und als Weiterbildungsmöglichkeit für ihre Gefangenen. Aber es gibt eben nicht genug Arbeitsplätze hinter Gittern. Deswegen sind sie auf die Aufträge der Unternehmen angewiesen. Die Unternehmen wiederum sparen sich Kosten und eventuell auch eine Verlagerung ihrer Produktion ins Ausland. Und die Gefangenen, die haben Beschäftigung. Die langweilen sich also nicht, die lernen vielleicht auch noch was. Die bekommen allerdings nicht mehr als den eben schon erwähnten Hartz-IV-Satz, wenn sie eine 40-Stunden-Woche lang arbeiten. Und das hält auch der Leiter der Bundesarbeitsgemeinschaft Straffälligenhilfe, Klaus Roggentin, für viel zu wenig.
Die Höhe der Vergütung darf bei den Gefangenen nicht den dringenden Verdacht wecken, dass diese Entlohnung Teil der auferlegten Strafe ist. Also keine zusätzliche Übelszuführung und kein Ausdruck der Geringschätzung. Und zurzeit ist die Höhe verletzend gering.
Wenn wir uns daran erinnern, dass Gefangene oft Schulden bezahlen müssen, Unterhalt zahlen müssen und ja auch nach der Haft am besten nicht ohne Geld dastehen, weil dann ist die Schwelle zur Kriminalität verhältnismäßig niedriger, als wenn man jetzt genug Geld hat, um sich erstmal in Freiheit wieder zu etablieren.
Und was sagen die Justizministerien, die das verantworten, dazu?
Naja, bei den Justizministerien sieht man das naturgemäß anders. Die Justizministerin Katja Mayer von den Grünen aus Sachsen sagt, man könne die Arbeit drinnen und draußen ja gar nicht vergleichen. Also die Qualität stimme natürlich, aber die Gefangenen arbeiteten viel langsamer als draußen.
Nicht was die Qualität angeht, sondern was die Quantität angeht, natürlich nochmal durchaus anders als sozusagen draußen in Freiheit, auch was sozusagen die Stückzahl angeht, die natürlich hier sehr viel langsamer vonstatten geht, weil man natürlich sich auch auf die verschiedenen Umstände der Gefangenen einstellen muss. Es gibt sehr viele, die von Sucht betroffen sind, von psychischen Belastungen. Da ist natürlich ein Anleiten ganz wichtig und natürlich geht es da nicht so schnell vonstatten wie außerhalb.
Sagt die Justizministerin Katja Mayer, und man muss dazu vielleicht noch sagen, das gilt sicher für viele Gefangene, aber eben auch nicht für alle. Also ich habe auch schon Gefangene getroffen, die mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung, die quasi Facharbeiter waren und im Gefängnis gearbeitet haben, aber für den gleichen Lohn, für den andere, die eben überhaupt keine Qualifikationen vorzuweisen haben, eben auch bezahlt werden.
Jetzt haben wir zurzeit einen gesetzlichen Mindestlohn, der beträgt 9,35 Euro. Warum gilt der nicht für Inhaftierte?
Ja, das liegt an einer trickreichen Definition, denn rechtlich gesehen ist das, was die Gefangenen in Haft leisten, gar keine Arbeit, sondern das ist eine Resozialisierungsmaßnahme. Das heißt, sie sind nicht angestellt und haben dementsprechend auch keine ArbeitnehmerInnenrechte. Sie haben keinen Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn, keinen Anspruch auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Jetzt hat das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung zur Zwangsarbeit oder zum Arbeitszwang 1998 entschieden, dass die Entlohnung den Wert der Arbeit widerspiegeln muss. Und das soll jetzt vor dem Bundesverfassungsgericht nochmal überprüft werden. Aktuell liegt eine Beschwerde von 3 Inhaftierten vor.
Soweit unser Reporter Timo Stukenberg. Das war der SWR1-Radioreport Recht. Billiglohn im Knast, wie deutsche Firmen an Strafgefangenen verdienen. Mein Name ist Bernd Wolf.